Auch an diesem vierten Adventssonntag wollen wir Jesus sehen und wir wollen ihn betrachten, nicht allein durch einzelne Textverse, sondern durch einen großen, groben Überblick über ein ganzes Evangelium. Und nachdem wir mit Markus und Matthäus gestartet sind, habe ich die Reihenfolge noch mal leicht korrigiert. Heute ist nicht Johannes dran, sondern Lukas. In seiner Vorrede zum Lukas-Evangelium erfahren wir vom Verfasser, wie er gearbeitet hat. Vor ihm, so schreibt er, gab es die Augenzeugen. Und dann wurden die Jesus-Erzählungen aufgeschrieben. Und nun an dritter Stelle wird er schriftstellerisch tätig. Er schreibt also nicht selbst ein ganzes Evangelium, sondern er sammelt die Überlieferung. Die alten Erzählungen, die schon vor ihm in den Gemeinden tradiert worden sind. Er sammelt und ordnet und dann verbindet er diese Erzählungen. Er formuliert. Und herausgekommen ist nicht einfach eine weitere Version des christlichen Evangeliums. Nein, das ist ein monumentales Doppelwerk. Das Evangelium und die Apostelgeschichte. Er schreibt von Jesus und von der weltweiten Ausbreitung des Jesus-Evangeliums. Das ist sein Blick. Und dabei formuliert er wie kein anderer ganz lebendig und mit einer hohen schriftstellerischen Kunst, wie ein antiker Historiograf. Klasse Wort, ne? Historiograf. Nein, ich habe mich nicht versprochen, ich wollte nicht Historiker sagen. Denn Historiker, die gibt es ja erst seit dem 19. Jahrhundert. Der Schriftsteller arbeitet wie ein antiker Historiograf. Er schreibt das Evangelium und die Apostelgeschichte. Und das ist weder eine Biografie noch eine Historie der Urchristenheit. Er erzählt, geistbewegt. Er will uns Jesus in seiner Bedeutung für uns vor Augen malen. Und um dieses Ziel zu erreichen, nimmt er sich alle schriftstellerische und geistliche Freiheit. Und so wird uns ein einzigartiges, faszinierendes Werk überliefert. Es ist einem Theophilus gewidmet. Das war ein römischer Beamter. Und so können wir davon ausgehen, dass der Schriftsteller genau diesen Leserkreis im Blick hat. Die römische Oberschicht, gebildete Nichtjuden, die aber eine gewisse Offenheit für den Gott der Juden haben. Nach dem Sturz des tyrannischen Kaisers Domitian, 96 nach Christus, wird auch ein Theophilus, das Magnificat, das Lied vom Sturz der Mächtigen im Lukas-Evangelium leise mitgesummen haben und das Evangelium von diesem Jesus neugierig weitergelesen haben. Also während wir im Markus-Evangelium den geheimnisvollen Jesus erst durch seine Kreuzigung und Auferstehung richtig sehen lernen, während wir im Matthäus-Evangelium beim universalen Lehrer die Wichtigkeit unserer eigenen Taten erkennen konnten, sehen wir im Doppelwerk ganz großes Kino. Die Jesusgeschichte wird verknüpft mit der Weltgeschichte. Das Evangelium von Jesus gehört also nicht in den Lokalteil der jüdischen Provinzpresse. Nein, gehört auf Seite 1 der Weltpresse. Das meint zumindest unser Schriftsteller. Und deshalb, wie ein antiker Historiograf, beginnt er ganz vertraut für unsere Ohren. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Alle Krippenspiele, folgen dem Lukas-Evangelium. Großes Kino zum Nachspielen. Nur in diesem Evangelium zieht die heilige Familie hochschwanger nach Bethlehem. Und dazu gehört dann auch die Suche nach einer Unterkunft und daher auch der Herbergsvater. Ich erinnere mich noch an den vom letzten Jahr. Der sitzt mir gegenüber, direkt. Und der hat ja Maria und Josef ganz schroff abgewiesen. Allein, selbst im Lukas-Evangelium, taucht der persönlich gar nicht auf. Genauso wenig wie Ochs und Esel. Unserem Schriftsteller sind die Unterschiede in den Evangelien bekannt. Und überhaupt kein Problem. Denn jedes Evangelium will uns auf seine eigene Weise die Bedeutung von Jesus nahebringen. Und unser Schriftsteller ist an seiner weltweiten Bedeutung interessiert. Und daher beginnt die Story für Theophilus und den übrigen nicht-jüdischen Leserkreis mit der Geburtsgeschichte. Jeder bedeutsame Mensch hat eine bedeutsame Geburt. Ich übrigens auch. Ja, ich bin ein ganz gelungener Kaiserschnitt. Kaiserschnitt. Ja, ich. Der Erste in unserer Familie. Gut, unser Schriftsteller beginnt nun nicht mit der Geburtsgeschichte von Jesus. Nein. Viel bedeutender. Er beginnt bereits mit der Geburtsgeschichte von Johannes dem Täufer, seinem Vorläufer. Also bedeutsamer kann man das gar nicht einfädeln. Lukas, ein genialer Schriftsteller. So lernen wir Jesus sehen, in seiner Bedeutung für uns. Die Wende der Weltgeschichte. Daher die weltgeschichtlichen Anspielungen. Und was ist nun das Besondere an ihm? Ja, dieser Jesus, der lädt zur Umkehr ein. Er spricht die Freiheit zu, anders werden zu können. Und in der Zeit nach Jesus tut das seine Gemeinde, die vielen kleinen christlichen Ortsgemeinden. Wie kam Jesus dazu? Nun, er hat sich selbst im Wort Gottes entdeckt. Sich selbst im Wort Gottes entdeckt. Im Jesaja-Buch. Und er liest es uns allen vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Unterdrückten in die Freiheit zu entlassen und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Evangelium für die Menschen, besonders für die aus der sozialen und religiösen Gemeinschaft, die da rausgefallen sind. Die Einsamen, die Randsiedler. Evangelium, da bringt einer Gottes Liebe zu den Menschen. Nicht in Worten allein, sondern in Begegnungen. Damit korrigiert Jesus auch die prophetische Hoffnung seines eigenen Volkes. Denn im Jesaja-Buch, die Stelle, die er vorgelesen hat, geht es an gleicher Stelle auch um einen Tag der göttlichen Rache. Und diesen Teil zitiert Jesus einfach nicht. Dieser Jesus, lässt das einfach weg. Der lässt einfach Biblisches weg. So kann man ahnen, dass sein eigenes Volk seine Schwierigkeiten mit ihm hatte. Der Josefssohn, so sahen sie ihn, aber nicht alle. Es gab auch die vorbildhaften jüdischen Frommen. Ein Simeon sieht Jesus und er jubelt. Meine Augen haben das Heil gesehen, das du bereitet hast vor allen Völkern. Und auch die Prophetin Hanna stimmt damit ein. Ja, und so hat dieser Schriftsteller unsere kirchlichen Feste inspiriert. Krippenspiele, aber noch mehr. Denn nicht nur krippenspieltauglich ist das Doppelwerk am Heiligabend, sondern ihm verdanken wir auch Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Denn nur im Doppelwerk wird die Auferstehung quasi geweitet, gedehnt bis zum Höhepunkt zur Himmelfahrt. Und dann auch nur im Doppelwerk Pfingsten und die Entstehung der christlichen Ortsgemeinden. Die Christen, das neue Israel, denn sie basieren auf dem Zwölferkreis. Und wie fantastisch, Theophilus, dies Israel ist wirklich offen für uns Nichtjuden, ohne dass wir Juden werden müssen. Ganz wichtig, wie einladend. Die Nichtjuden, wir liegen unserem Schriftsteller besonders am Herzen. Und Jesus? Jesus liegen die am Herzen, die in Not sind. Daher kümmert er sich um Arme und Kranke, Unterdrückte. Er wendet sich den Randsiedlern zu. Er kümmert sich um Menschen auf der Schattenseite des Lebens. Deswegen finden wir in seinem Evangelium in der Mitte, an zentraler Stelle, drei Gleichnisse, die alle um das gleiche Thema kreisen: vom Verlorenen. Wir erinnern uns an die Schriftlesung. So sollen wir Jesus sehen. Er sucht das verlorene Schaf, das Geldstück, die verlorenen Menschen. So sollen wir den Gott von Jesus sehen lernen. Er hat eine große Liebe, eine besondere Vorliebe für Verlorenes. Und dann wird gefeiert. Wer Verlorenes findet, der feiert das auch. Und auch wir sind gefragt, ob wir uns mitfreuen können über die Vorliebe Gottes für Verlorenes. Und unser Schriftsteller lässt uns genauer hinschauen. Das verlorene Schaf läuft nicht von selbst zurück. Das kann nicht umkehren. Das tut das gar nicht. Es wird gefunden und zurückgebracht. Der Hirte sucht und findet. Wie heilsam, weihnachtlich. Und das verlorene Geldstück, das kann sich nicht mal melden. Ein Schaf kann immerhin blöken, aber ein Geldstück liegt einfach nur verloren rum. Und trotzdem wird es gefunden. Das ist das Evangelium. Gibt es eine bessere Nachricht? Und dann der Sohn. Der kann umkehren. Und der tut das auch. Wie einladend, wie motivierend. Unser Schriftsteller zeigt uns durch die Kombination dieser Gleichnisse, jede Umkehr geht ein Gefundenwerden voraus. Niemand kann umkehren, hätte Gott uns nicht vorher gefunden. Und dieses Gefundenwerden durch Gott, das taucht das ganze Jahr in einen weihnachtlichen Glanz. Gott findet. Deswegen können wir umkehren. Jederzeit neu anfangen. Ganz wichtig dabei, die Suche nach dem Verlorenen und die Umkehr zu Gott wird durch die Freude motiviert und nicht durch die Angst. Und so bringt es Jesus im Lukas-Evangelium selbst zweimal auf den Punkt, worum es ihm wirklich geht. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Na, und das sind ganz eindeutig wir, Nicht-Juden. Und das Zweite, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Entdeckst du dich da? Advent und Weihnachten feiern? Unser Schriftsteller bietet uns viel mehr als Krippenspiele. Wir sehen mit Jesus die Verlorenen, Schafe, Schwarze und Weiße, die verlorenen Geldstücke, wertvolle Münzen und falsche 50er. Wir sehen uns selbst und wir dürfen die Vorliebe Gottes für Verlorenes mitfeiern. Und dann wird gut gegessen und getrunken. Das Gefundenwerden muss gefeiert werden. Und wer da immer noch nach einer Begründung sucht, warum man auch zu Weihnachten lecker isst und trinkt, das ist sie für mich. Wer gefunden wurde, der darf mitfeiern. Fühl dich nicht besser als die anderen. Mach dir aber auch keine Sorgen um die, die du als verlorene Menschen ansiehst. Gott hat eine Vorliebe für sie. Und in seiner Vorliebe sind sie gut aufgehoben. Der Schriftsteller lädt uns ein, sage du das Jesus-Evangelium. Sage es angemessen weiter. Knüpfe bei dem an, was die anderen schon kennen und verstehen. Und ganz wichtig, werde selbst zu einem barmherzig handelnden Mitmenschen. So bleibst du auf der Spur von Jesus. So kommst du hinein in die Spur von Weihnachten. Was unser Schriftsteller nicht verschweigt, du kannst auch umkehren, anders dich verhalten, deinem Besitz gegenüber. Manche Jesus-Jünger verzichten ganz drauf, geben alles den Armen oder für ein gemeinsames Leben der Gemeinde in Jerusalem. Und wieder andere, wie die wohlhabenden Frauen, die Jesus unterstützt haben, sie geben es der Gemeinde, um da die Nachfolge Jesu zu unterstützen. Vielleicht denkst du, na, muss denn dieser Ausflug ins Geld tatsächlich sein? Müssen wir wirklich am 4. Advent über Geld reden? Ja. Unser Schriftsteller legt da großen Wert drauf. Kein anderes Evangelium klotzt da so rein. In seiner Gemeinde hat er den Lobgesang der Maria kennengelernt und mitgesungen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Was für ein sperriges Adventslied. Eine Zumutung, nicht nur für den Theophilus. Aber muss sein, wegen der Vorliebe Gottes. Denn wer vom Geld besessen ist, wie der reiche und fromme junge Mann, der wird nur durch Verzicht, durch Loslassen davon frei. Und das kann man immer wieder selbst bei sich testen. Durch Loslassen, Spenden, auch Weihnachten. Was damals als Maxime für Könige galt, gib aus deinem Überfluss, das sieht unser Schriftsteller im Geiste Jesu für alle. Wir alle können königlich handeln, wenn wir teilen und anderen helfen. Oh, das gefällt dem Theophilus. Und wie kein anderer lässt unser Schriftsteller auch uns den betenden Jesus sehen. Das hat Theophilus zu lernen. Das ist ihm fremd. Beten. Diese geistliche Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Wie vertraut ist dir das? Wie sehr gehört das zu deinem geistlichen Leben? Die Quelle für das richtige Tun ist die Begegnung mit Gott. So sehen wir einen Jesus, der sich immer wieder zurückzieht, um mit Gott zu reden und auf ihn zu hören. Advent und Weihnachten. Wir können uns nicht allein auf familieninterne Feiern konzentrieren und oft auch auf manchmal überflüssige Geschenke. Unser Schriftsteller lädt uns ein, bei Jesus einen Gott zu entdecken, der eine Vorliebe hat, eine Vorliebe für Verlorenes. Das ist das Geheimnis von Weihnachten, nach Lukas. Sich finden lassen und dann immer wieder umkehren, anders werden und dann mitfeiern und dann mit Gott leben und von Jesus reden, weltweit, und selbst zu einem Mitmenschen werden, den die Not der Nächsten nicht kalt lässt. Besuchen und unterstützen, spenden, einen Blick für Verlorenes weltweit gewinnen, gerade in der Weihnachtszeit. Amen.